Hey Leute, bevor wir anfangen, noch kurz zu mir. Mein Name ist Patrick und mich kennt der ein oder andere vielleicht durch meinen YouTube-Kanal Insolito. Da bearbeite ich auch wahre Verbrechen, aber visuell aufbereitet, also mit Bild zum Ton. Viele von euch haben sich aber gewünscht, dass es auch nur Ton gibt, deshalb hört ihr das hier. Sollte jemand dabei sein, der noch kein Abonnent auf YouTube ist, würde ich mich freuen, wenn ihr vor, beim oder nach dem Hören ein Abo dalasst. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Und ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt einen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und damit geht's dann auch los mit dem heutigen Fall. Am 14. September 2007 ist am Bahnhof King's Cross in London viel los. Die Station gehört zu den größten in der britischen Hauptstadt. Über 140.000 Menschen sind täglich im Bahnhof unterwegs. An diesem Freitag ist einer von ihnen der 14 Jahre alte Andrew Gorston. Am Morgen ist er ganz allein mit dem Zug gefahren, von seiner Heimatstadt Doncaster bis in die Metropole London. Seine Eltern denken, er sei in der Schule, wie an jedem normalen Wochentag. Doch Andrew scheint einen anderen Plan zu haben. Als er um 11.20 Uhr an King's Cross ankommt, mischt er sich unter die anderen Passagiere. Er verlässt den Bahnhof durch den Hauptausgang. Dabei wird er um 11.25 Uhr auch von Überwachungskameras gefilmt. Es ist das letzte Mal, dass Andrew Gorston gesehen wird. In den folgenden Minuten wird der 14-Jährige mitten in London unter Tausenden von Menschen verschwinden. Andrew wird am 10. Juli 1993 in Doncaster geboren. Er hat eine 2 Jahre ältere Schwester namens Charlotte. Mit ihr und seinen Eltern Glennis und Kevin lebt er in Balby, einem Vorort von Doncaster. Glennis und Kevin sind sehr gläubig, doch sie entscheiden sich dagegen, Charlotte und Andrew taufen zu lassen. Diese Entscheidung sollen die beiden später einmal selbst treffen. Andrew verbringt die meiste Zeit zu Hause. Wenn er doch einmal das Haus verlässt, sagt er seinen Eltern immer Bescheid. Für ein paar Monate geht er zu den Pfadfindern, hat aber schon bald keine Lust mehr darauf. Anfang 2006 hört Andrew auch auf, mit seinen Eltern die Kirche zu besuchen. Auch seine ältere Schwester Charlotte geht nicht länger zu den Gottesdiensten. Andrew ist gern allein, ohne ein Außenseiter zu sein. Er hat eine kleine Freundesgruppe in der Schule, die ihm sehr wichtig ist. Dennoch trifft er sich nicht oft mit ihnen. Stattdessen bleibt er lieber für sich und beschäftigt sich mit Videospielen, Steinen und Mineralien und Musik. Andrew liebt Metal und Rockmusik. Im November 2006 nimmt sein Vater ihn mit auf sein erstes Konzert der Band Muse. Andrew besucht die Macaulay Catholic High School. Er ist ein guter Schüler, hat keinen einzigen Fehltag und nimmt an einem Förderprogramm für besonders begabte Schüler teil. Besonders in Mathe sind seine Leistungen herausragend. Seine Lehrer sehen sogar das Potenzial, er könnte einmal an der renommierten Cambridge-Universität studieren. Sie nehmen ihn als ruhig und schüchtern wahr. Außerdem sei er seinen Mitschülern einige Jahre voraus. Gleichzeitig wirkt er von außen etwas jünger, da er für sein Alter mit 1,60 Meter noch recht klein ist. Andrew langweilt sich oft in der Schule und scheint unterfordert. In den Sommerferien 2006 nimmt er an einem 2-wöchigen Kurs der National Association for Gifted and Talented Youth an der Lancaster University teil. Nur die besten 5% aller britischen Schüler haben eine Einladung bekommen. Andrew gefällt der Kurs sehr gut und er blüht auf. Endlich wird er einmal gefordert. In den Sommerferien 2007 schlagen seine Eltern ihm vor, seine Großmutter in London zu besuchen. Doch Andrew hat keine Lust darauf. Er hat für die 3 Wochen in den Ferien schon Pläne mit anderen Verwandten und hätte gern noch etwas Zeit für sich. Die Ferien vergehen und das neue Schuljahr beginnt ganz normal. Nur eine Sache fällt Andrews Eltern auf. An einem Tag fährt er nicht mit dem Bus von der Schule nach Hause, sondern geht zu Fuß. Doch an diesem Tag war schönes Wetter. Deswegen gehen Andrews Eltern davon aus, dass er einfach spazieren gehen wollte. Am Donnerstag, den 13. September 2007, ist die 2. Woche des neuen Schuljahres schon beinahe zu Ende. Der Nachmittag und der Abend verlaufen bei der Familie Gorston unspektakulär. Sie essen gemeinsam und spülen danach ab. Andrew und sein Vater lösen gemeinsam ein Puzzle. Danach sieht Andrew mit seiner Mutter fern. Die beiden schauen sich die Comedy-Shows Mock the Week und That Mitchell and Webb Look an. Alles ist wie immer. Nichts deutet darauf hin, dass Andrew am nächsten Morgen für immer verschwinden wird. Es ist Freitag. Andrew hat an diesem Tag Schwierigkeiten aufzuwachen und wirkt auf seine Eltern gereizt. Seine Mutter wundert sich noch darüber, denn normalerweise wacht Andrew immer pünktlich auf. Aber sie macht sich keine Sorgen. Für einen Teenager ist es normal, nicht immer gut aus dem Bett zu kommen. Um kurz nach 8 am Morgen verlässt Andrew sein Elternhaus und macht sich auf den Weg zum Schulbus. Bei seinem Vater verabschiedet er sich mit einem "Bis später". Seine Eltern fahren zur Arbeit. Gegen 17 Uhr kommen Kevin und Glennis zurück nach Hause. Sie nehmen an, dass auch Andrew wieder aus der Schule zurück sei. Zuerst machen sich Andrews Eltern keine allzu großen Sorgen. Denn als sie in Andrews Zimmer nachsehen, liegt sein Schulblazer auf einem Stuhl. Der Rest seiner Schuluniform liegt in der Waschmaschine. Die beiden schlussfolgern, dass Andrew wohl nach der Schule nach Hause gekommen und dann vielleicht zu einem Freund gegangen sei. Doch als Andrews Eltern bei seinen Freunden nachfragen, stellt sich schnell heraus, dass niemand den 14-Jährigen gesehen hat. Um 20 Uhr versuchen Kevin und Glennis schließlich jemanden aus der Schule zu erreichen. Glücklicherweise haben sie Bekannte, die an Andrews Schule arbeiten. Trotz der späten Uhrzeit nimmt jemand ab und bestätigt ihnen, dass ihr Sohn an diesem Tag nicht in der Schule war. Spätestens jetzt ist Andrews Eltern klar, dass etwas nicht stimmt. Sofort schalten die beiden die Polizei ein. Während Glennis zu Hause bleibt, falls Andrew auftaucht, suchen Kevin und Andrews Schwester Charlotte den Schulweg des Jungen ab. Die Polizei durchkämmt die Nachbarschaft, durchsucht Gebüsche und Schleichwege, findet jedoch keine Spur des Schülers. Es dauert einige Tage, bis klar wird, dass Andrew an diesem Tag nicht in Doncaster verschwunden ist, sondern in London. Dank der schnell eingeleiteten Ermittlungen können die Ermittler Andrews morgen relativ genau rekonstruieren. Wie von seinen Eltern beschrieben, verlässt er am 14. September 2007 um etwa 8.05 Uhr das Haus. Kurz darauf brechen auch Kevin und Glennis auf. Diese können jedoch nicht ahnen, dass Andrew nicht, wie zunächst angenommen, zum Schulbus gelaufen ist. Stattdessen sitzt Andrew im nahegelegenen Westfield Park auf einer Bank. Dort wird er auch von einem Freund der Familie gesehen. Andrew wartet, bis seine Eltern aus dem Haus sind. Dann geht er zu einem Geldautomaten in der Nähe. An diesem hebt er 200 Pfund ab, fast sein gesamtes Erspartes. Er hat insgesamt 214 Pfund auf seinem Konto. Danach macht Andrew sich auf den Weg zurück nach Hause, wobei er von der Überwachungskamera eines Nachbarn gefilmt wird. Dort zieht er seine Schuluniform aus und wechselt seine Kleidung. Er trägt jetzt eine dunkle Jeans, dunkle Sneaker und ein T-Shirt von der Band Slipknot. Außerdem nimmt er seine Lieblingstasche mit, auf die seine Schwester Charlotte ihm Aufnäher einiger seiner Lieblingsbands genäht hat. Um sein linkes Handgelenk trägt er eine schwarze Uhr. Auch seine Schlüssel, sein Portemonnaie und seine PSP nimmt er mit. Um 8.30 Uhr verlässt Andrew sein Haus zum letzten Mal. Wieder wird er dabei von der Überwachungskamera seiner Nachbarn gefilmt. Er geht die Littlemore Lane entlang in Richtung des Westfield Parks. Von dort geht er weiter zum Bahnhof von Doncaster. Dort kauft er am Schalter ein One-Way-Ticket nach London. Die Bahnmitarbeiterin, die ihm das Ticket verkauft, kann sich später noch gut an Andrew erinnern. Denn sie weist den Jungen darauf hin, dass es nur 50 Pence teurer sei, ein Ticket inklusive einer Rückfahrt nach Doncaster zu buchen. Doch Andrew besteht darauf, ein Einzelticket für 31 Pfund und 40 Pence zu kaufen. Um 9.35 Uhr besteigt er allein den Zug von Doncaster nach London King's Cross. Eine Frau sitzt neben ihm. Andrew ist in das Spiel auf seiner PSP versunken und macht einen ruhigen Eindruck. Unterdessen fällt Andrews Fehlen auch in der Schule auf. Immerhin ist es das erste Mal überhaupt, dass er nicht zum Unterricht kommt. Eine Lehrkraft ruft bei seinen Eltern an und hinterlässt auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht. Doch später wird sich herausstellen, dass die Lehrkraft die falsche Nummer aus der Klassenliste herausgesucht und einer anderen Familie auf den Anrufbeantworter gesprochen hat. Kevin und Glennis haben die Nachricht über den Fehltag also nicht erhalten. Um 11.20 Uhr kommt Andrew am King's Cross an. Um 11.25 Uhr entstehen dann die Überwachungsaufnahmen, die zeigen, wie er den Bahnhof verlässt. Dabei dreht er seinen Kopf immer wieder nach links und rechts und schaut sich aufmerksam um. Danach verliert sich Andrews Spur. Das Material der Überwachungskameras des Busbahnhofs King's Cross und der U-Bahn-Station King's Cross St. Pancras werden von der Polizei nicht rechtzeitig abgefragt. Es ist also unklar, ob Andrew zu Fuß weitergegangen oder in ein weiteres Verkehrsmittel gestiegen ist. Es wird sich nie aufklären, was Andrew in London gewollt und warum er nur eine Einzelfahrkarte gekauft hat. Denn Andrew scheint nie geplant zu haben, für eine längere Zeit von zu Hause fortzubleiben. Er hat weder Kleidung wie eine Jacke oder einen wärmeren Pullover, noch ein Ladekabel für seine PSP mitgenommen. Auch sein Pass liegt in seinem Kinderzimmer, ebenso wie 100 Pfund Bargeld, das er zum Geburtstag bekommen hatte. Es gäbe auch keinen plausiblen Grund für Andrew von zu Hause wegzulaufen. Zwar lebt er zurückgezogen, dennoch hat er seinen Freundeskreis, eine gute Beziehung zu seiner Familie und zahlreiche Hobbys und Interessen. Er wurde in der Schule nie auffällig, weder durch ungewöhnliches Verhalten noch durch Mobbing oder ähnliches. Was kann der 14 Jahre alte Junge also an einem Freitagmittag in London vorgehabt haben? Und was hat dort zu seinem rätselhaften Verschwinden geführt? In einem Interview hat Kevin Gosden einmal gesagt, um ehrlich zu sein, ich meine, für uns alle war unsere Bauchreaktion, er ist losgezogen, um etwas zu tun oder zu sehen, was wir ihm nicht erlauben würden, weil es ein Schultag war. Und er dachte sich einfach, es ist schon okay, wenn ich bei meinem Onkel oder meinen Großeltern oder irgendeinem Mitglied der Familie lande. Die Familie vermutet also zunächst, Andrew könnte etwas vorgehabt haben, das seine Eltern ihm unter der Woche nicht erlaubt hätten. Und dass es einfacher gewesen wäre, sich im Nachhinein für den London-Trip zu entschuldigen, als sich eine Erlaubnis für sein Vorhaben einzuholen. Dass Andrew nur ein Einzelticket gekauft hat, wirkt für die Familie zunächst sogar eher beruhigend. Neben Andrews Großmutter leben dort auch andere Familienmitglieder. Vielleicht wollte Andrew einen Tag in London verbringen und dort bei Verwandten übernachten. Da Andrew sein Portemonnaie mitgenommen und fast sein gesamtes Erspartes abgehoben hat, überweisen seine Eltern ihm, in Absprache mit der Polizei, nach seinem Verschwinden 100 Pfund auf sein Sparkonto. Falls ihm also das Geld ausgegangen wäre und er irgendwo festsitzen würde, könnte er nun theoretisch mit den 100 Pfund wieder nach Hause kommen. Doch weder am 14. September noch am darauffolgenden Wochenende taucht der Schüler bei einem seiner Familienmitglieder auf. Auch das Konto wird nicht angerührt. Deswegen fahren die Gostons selbst nach London und händigen vor Ort Flyer aus. Vor allem in der Nähe von Orten, die Andrew vielleicht hätte besuchen wollen. Er hat ein großes Interesse für Ausstellungen und Museen. Andrew kennt sich auch relativ gut in der Stadt aus und weiß über den öffentlichen Nahverkehr Bescheid. Die Familie sucht nicht nur an Museen, sondern auch an Orten in London, an denen es Andrew bei Familienausflügen zuvor gefallen hat. Kevin, Glennis und Charlotte sind teilweise 15 Stunden am Tag in den Straßen Londons unterwegs und zeigen Passanten das Foto des vermissten Andrew. Sie hängen an jedem Ort, der Andrew interessieren könnte, ein Suchplakat auf und befragen das Personal von Cafés, Ausstellungen und anderen Orten. Sogar der Direktor von Andrews Schule organisiert einen Trip nach London. Gemeinsam mit den Schülern verteilen Andrews Lehrkräfte mehr als 15.000 Flugblätter in der Stadt. Weil Andrew sich aber danach immer noch nicht meldet, kommt der Verdacht auf, der 14-Jährige könnte jemanden über das Internet kennengelernt haben und so in eine Falle gelockt worden sein. Doch im Haus der Gostons gibt es nur einen Computer. Den Laptop hat die 16-jährige Charlotte etwa 8 Wochen vor Andrews Verschwinden zum Geburtstag bekommen. Andrew hatte sich aber nie für das Gerät interessiert. Auch die sozialen Medien seien für ihn nicht spannend gewesen. Im Alter zwischen 10 und 12 Jahren hat Andrew Handys besessen, sie jedoch mehrere Male verloren und nur selten benutzt. Er bekommt zu seinem 12. Geburtstag zwar ein neues Handy, verliert es jedoch wenige Monate vor seinem Verschwinden 2017. Seine Eltern bieten ihm an, ein neues zu kaufen. Doch Andrew sagt, er würde sich lieber eine neue Xbox wünschen. Weder seine PSP noch seine Xbox waren mit einem Online-Account verbunden. Das wird für die PSP sogar von Sony bestätigt. Sony kann anhand der Seriennummer des Geräts einsehen, ob dafür ein Online-Account erstellt wurde oder nicht. Auch eine Mailadresse soll Andrew nicht gehabt haben. Die Polizei beschlagnahmt sogar die Computer aus Andrews Schule und der Stadtbibliothek von Doncaster. Doch es lassen sich keine digitalen Spuren des verschwundenen Jungen finden. Die Gostons und die Polizei finden heraus, dass zwei Bands, die Andrews Musikgeschmack entsprechen, am 14. September 2007 in London gespielt haben. In der Brixton Academy fand ein Konzert von 30 Seconds to Mars statt. In der damaligen Carling Academy das Abschiedskonzert der Band Sixth. Heute heißt die Location O2 Academy Islington. Die Band Sixth wird damals als Großbritanniens Antwort auf Slipknot bezeichnet. Und Andrew hat am Tag seines Verschwindens ein T-Shirt dieser Band getragen. Also Slipknot und nicht Six. Die O2 Academy Islington ist ganz in der Nähe des Bahnhofs King's Cross. Zu Fuß bräuchte man etwa 20 Minuten dorthin. Das Konzert war ein besonderes, da es die letzte Show mit dem originalen Sänger sein sollte. Die Polizei bittet alle Besucher, die Fotos oder Videoaufnahmen bei dem Konzert gemacht haben, sich zu melden. Doch leider führt der Aufruf zu keinem Hinweis. Es ist auch nicht klar, ob Andrew überhaupt Fan von Sixth war. Zwar mochte er die Musikrichtung, Ob er gerade diese Band aber hörte, ist nicht klar. Eine weitere Veranstaltung am 17. September 2007 wird ebenfalls untersucht. Am Montag nach Andrews Fahrt nach London veranstaltet die finnische Band Him eine Autogrammstunde in der Oxford Street. Am Abend spielt sie ein Konzert vor ausgewählten Fans, die nur eingeladen wurden, wenn sie verschiedene Wettbewerbe und Gewinnspiele gewonnen haben. Andrew ist großer Him-Fan. Die Band hilft der Familie sogar beim Verfolgen dieser Spur. Doch es gibt keine Beweise dafür, dass Andrew schon am Freitag zu der am Montag stattfindenden Autogrammstunde fahren wollte oder an einem der Gewinnspiele für das Konzert teilgenommen hatte. Zwar gehen die Polizei und Andrews Familie jedem noch so kleinen Ansatz nach, doch der 14-Jährige bleibt weiterhin vermisst. Ein Jahr nach Andrews Verschwinden ist von mehr als 120 potenziellen Sichtungen des vermissten Jungen die Rede. Kevin und Glennis kämpfen seit dem 14. September 2007 jeden Tag für die Rückkehr ihres Sohnes. Sie tun alles dafür, dass der 14 Jahre alte Andrew nicht vergessen wird. Sie treten in Talkshows auf, geben Radiointerviews und tauschen sich mit Hilfsorganisationen aus. Die beiden bekommen irgendwann auch selbst Hinweise zum Verschwinden ihres Kindes. Dabei bekommen sie unter anderem einen Hinweis von einem Londoner. Er sagt, auf ein Suchplakat von Andrew Goston sei eine Botschaft geschrieben worden. In der Nähe dieses Plakats sei außerdem ein Junge gesehen worden, der dort auf der Straße geschlafen habe. Er soll Andrew ähnlich gesehen haben. Kevin und Glennis machen sich gemeinsam auf den Weg nach London, um der Sache nachzugehen. Und das, obwohl der Hinweisgeber sich nicht daran erinnern kann, wo genau in der Millionenstadt das Poster hängt. Gemeinsam gehen sie die Suchplakate ab und stoßen nach 4 Stunden auf das gesuchte Poster. Doch die Handschrift darauf gehört zu Glennis selbst. Sie hatte handschriftlich eine Sichtung Andrews darauf vermerkt und das Plakat weitergegeben, ehe es von Helfern an der Stelle aufgehängt wurde. Ein weiterer Zeuge will Andrew in der Nähe der London Assembly gesehen haben. Andrews Eltern setzen sich dafür ein, dass die Suchmeldung nach ihrem Sohn in das Intranet der ansässigen Büros eingepflegt wird. Aber auch die Sichtung bei der London Assembly läuft ins Leere. Weitere Personen wollen Andrew am 17. September in der Oxford Street gesehen haben. Andere am 18. September in einem Park in Southwark, wo er geschlafen haben soll. Einen Tag später soll er in Waterloo aus einem Zug gestiegen sein. Zunächst machen diese Sichtungen in den Tagen unmittelbar nach seinem Verschwinden Andrews Eltern Mut. Doch schon bald verstreuen sich die Hinweise immer weiter. Bald soll Andrew im gesamten Vereinigten Königreich immer wieder gesehen werden, unter anderem in Brighton. Eine Frau, die im Zentrum Londons arbeitet, glaubt Andrew am 17. Oktober in Covent Garden gesehen zu haben. Das wäre etwas über einen Monat nach seinem Verschwinden gewesen. Die Zeugin kann den Ermittlern noch die genaue Stelle zeigen, an der sie Andrew getroffen haben will. Der Ort wird durch ein ansässiges Gebäude videoüberwacht. Doch zum Zeitpunkt des angeblichen Aufeinandertreffens von Andrew und der Zeugin funktionierte die Überwachungsanlage nicht. Ein paar Häuser weiter entfernt verliert sie den Jungen vor einem Café aus den Augen. Als die Ermittler einer Angestellten das Foto von Andrew zeigen, kommt er auch ihr bekannt vor. Sie glaubt, einen Jungen mit großer Ähnlichkeit in Begleitung zweier Mädchen gesehen zu haben. Im November 2008 taucht ein unbekannter Mann bei einer Polizeistation in Herefordshire auf. Über eine Sprechanlage behauptet er, Informationen zu Andrews Verschwinden zu haben. Als der zuständige Beamte bei der Sprechanlage ankommt, ist der potenzielle Zeuge bereits verschwunden. Die Polizei bittet den Mann öffentlich, sich noch einmal zu melden. Doch das wird nie geschehen. Die Ermittler nehmen diesen Ansatz ernst, können aber nie herausfinden, wer der Mann gewesen ist. Kurze Zeit später geht ein anonymer Brief bei der BBC ein. Der Absender behauptet, derselbe Mann zu sein, der die Polizeistation aufgesucht hatte. Er habe Andrew im November 2008 in Shrewsbury gesehen. Diese Sichtung kann nie bestätigt werden. Ebenso wenig wie alle anderen vermeintlichen Sichtungen von Andrew Goston. Kevin und Glennis Goston betonen immer wieder ihre Dankbarkeit für die Arbeit der Polizei. Die meisten Beamten seien mehr als hilfbereit und motiviert gewesen. Aber es gibt einige Aspekte, die bis heute scharf kritisiert werden, auch in den Medien. Insbesondere, dass das Kameramaterial der Bus- und U-Bahn-Stationen in der Nähe von King's Cross nie abgefragt wurde, enttäuscht Andrews Eltern. Immerhin hatten sie von Beginn an betont, dass der Schüler sich gut mit dem öffentlichen Nahverkehr in London auskennt. Außerdem waren Busfahrten in London für Jugendliche in Andrews Alter damals gratis. Es wäre also gut möglich, dass er mit einem Bus oder auch mit der U-Bahn weitergefahren ist. Innerhalb einer Stunde von Andrews Ankunft fuhr unter anderem auch ein Zug nach Paris, in den er theoretisch hätte einsteigen können. Ebenso natürlich wie in jede andere Bahn, die an diesem Tag an King's Cross oder St. Pancras abfuhr. Hätte man das Material der Kameras gehabt, hätte man seine Spur gegebenenfalls weiter verfolgen können. Doch da das Material nach 2 oder 4 Wochen aus Datenschutzgründen gelöscht wird, kann diese Spur nie verfolgt werden. Selbst die Sichtung Andrews am Bahnhof King's Cross fällt erst 3 Wochen nach seinem Verschwinden auf. Ein Beamter, der das Material zuvor gesichtet hatte, hatte den Jungen auf Videoaufnahmen übersehen. Als sicher ist, dass Andrew in King's Cross gewesen ist, ist es für das Videomaterial der Bus- und U-Bahn-Haltestelle bereits zu spät. Der Hinweis einer Zeugin, die Andrew in einer Pizza Hut-Filiale in der Oxford Street gesehen haben will, wird ebenfalls nicht weiter verfolgt. Stattdessen sprechen die Gorstons selbst mit der Frau. Die Zeugin, die bei Pizza Hut arbeitet, kann das Aussehen und Verhalten des Jungen genau beschreiben. Sie erinnert sich noch, dass der Junge eine Pizza mit Schinken und Ananas bestellt habe. Alles an ihrer Beschreibung passt nach der Auffassung der Eltern zu Andrew Gorston. Die Filiale ist nur etwa 4 Kilometer von King's Cross entfernt. Die Gorstons halten diese Sichtung für glaubwürdig. Ob der Junge wirklich Andrew Gorston gewesen ist, wird sich leider nie klären. Auch 2 angebliche Sichtungen vor dem National History Museum und seinem Pub in Southend geht die Polizei 2009 nicht nach. 2011 wird die Themse in einer groß angelegten Aktion nach Andrew abgesucht. Dabei kommen Scanner zum Einsatz, die mit einer speziellen Sonartechnologie menschliche Körper im Wasser aufspüren können. Es wird ein Leichnam gefunden. Es ist jedoch nicht Andrew Gorston. Allerdings gibt nicht die Polizei diese Suchmaßnahmen in Auftrag, sondern Andrews Familie. Die Gorstons tragen die Kosten für den komplexen Einsatz selbst. Andrews Eltern stehen permanent mit der Polizei in Kontakt. So intensiv, dass sie schon bald das Gefühl haben, die Polizei würde ihre Beteiligung für die Ermittlungsfehler verantwortlich machen. Kevin bekommt sogar das Gefühl, er stehe der Polizei im Weg. Deswegen begeht er einen Suizidversuch und überlebt nur, weil ein Freund der Familie ihn rechtzeitig findet, als er den Gorstons etwas zu essen vorbeibringen möchte. Es ist derselbe Freund, der Andrew noch am Morgen seines Verschwindens auf der Parkbank in Bowlby gesehen hat. Die Suche nach dem verschwundenen Sohn zehrt sehr an der Familie. Kevin Gorston wird so depressiv, dass er seinen Job als Sprachtherapeut aufgeben muss. Glennys, die ebenfalls Sprachtherapeutin ist, ist nun die Alleinverdienerin der Familie. Trotz der hohen Belastung geben die Gorstons nie auf. Kevin besucht in den Jahren nach Andrews Verschwinden Konzerte der Lieblingsband seines Sohnes und verteilt dort Flugblätter. Die Familie hofft, jemand könnte Andrew darauf wiedererkennen oder er würde vielleicht sogar selbst dort sein. Glennis und Kevin schicken Mails an jede Schule des Landes und bitten darum, die Schüler über Andrews Verschwinden zu informieren. Doch alles ist vergebens. Andrew bleibt verschwunden. 2009 veröffentlicht die Familie ein Foto von Andrew, wie er mittlerweile aussehen könnte. Zu diesem Zeitpunkt wäre er 16 Jahre alt. Besonders wichtig ist, dass Andrew sehr starke Brillengläser hat, auf seinem linken Ohr taub ist und sein rechtes Ohr eine besondere Verformung aufweist. Daran ließ er sich eigentlich einfach erkennen. Der Fall bleibt über all die Jahre aktiv, vor allem wegen Glennis, Charlottes und Kevins unermüdlicher Pressearbeit. Die Polizei scheint nicht auszuschließen, dass Andrew Gorstons noch immer lebt. Dennoch werden jährlich unbekannte Tote mit dem Vermissten abgeglichen. Bisher ohne Erfolg. Auch Jahre nach Andrews Verschwinden hängen Suchplakate mit seinem Gesicht an Haltestellen in ganz London. Seine Eltern haben die Türschlösser ihres Hauses bis heute nicht ausgetauscht, da Andrew seinen Schlüssel damals mitgenommen hat. In seinem Zimmer befinden sich nach wie vor sein Bett und seine persönlichen Gegenstände, sollte er irgendwann nach Hause zurückkehren. Doch bis heute bleibt Andrew, der im Sommer 2023 30 Jahre alt wäre, vermisst. Was könnte ihm am 14. September 2007 zugestoßen sein? In diesem Kapitel werden wir ein paar der gängigen Ansätze im Fall Andrew Gorstons durchgehen. Der Fall ist in der True Crime Community schon seit Jahren sehr bekannt. Dementsprechend gibt es einiges zu diskutieren. Wir können davon ausgehen, dass nicht alle Informationen, die der Polizei vorliegen, auch öffentlich bekannt sind. Auch unabhängig davon, was Andrew Gorsons zugestoßen sein könnte, sind viele Fragen offen. Eines der größten Rätsel bleibt Andrews Bahnreise nach London. Obwohl er sonst laut seinen Eltern immer pünktlich dran war, verschlief er ausgerechnet am 14. September 2007 ein paar Minuten. Das spricht eigentlich nicht dafür, dass er an diesem Morgen einen konkreten Zeitplan hatte. Zumindest keinen sehr engmaschigen. Die Bahnmitarbeiterin hat ihm ausdrücklich dazu geraten, ein Rückfahrticket zu kaufen. Sie hat ihn auch darauf aufmerksam gemacht, dass dieses nur 50 Pence teurer wäre als eine Einzelfahrkarte. Dennoch bleibt er bei dem One-Way-Ticket. Mögliche Gründe dafür wären zum einen Andrews Schüchternheit. Vielleicht wollte er dem Gespräch mit der Mitarbeiterin einfach entgehen und hat sich für das einfachste Angebot entschieden. Vielleicht war er sich auch nicht sicher, von welchem Londoner Bahnhof er später zurück nach Doncaster fahren wollte oder zu welcher Uhrzeit. Auch, dass er den Plan, bei Verwandten in London zu übernachten, im Hinterkopf hatte, wäre möglich. Oder aber er ging davon aus, dass er auf einem anderen Wege nach Hause kommen würde. Zum Beispiel, weil jemand angeboten hatte, ihn zu fahren. Wie in jedem anderen Fall versucht man auch hier einen logischen Ansatz zu finden. Dabei gerät schnell außer Acht, dass Menschen und vor allem Teenager oft nicht rational handeln. Glennis sagte, dass Andrew am Morgen des 14. September verschlafen hatte und dementsprechend gereizt war. In der Schule kam er zwar sehr gut zurecht, war aber auch sehr unterfordert. Vielleicht wollte Andrew einfach einen Tag in London verbringen, warum auch immer. Um bestimmte Geschäfte aufzusuchen, eine Ausstellung in einem Museum anzusehen oder um einfach Zeit allein zu verbringen. Wir wissen, dass Andrew sich gut in London ausgekannt hat und mit dem Nahverkehr vertraut war. Möglicherweise wollte Andrew an diesem Tag nur einen Ausflug machen, um seinem Alltag zu entfliehen und traf dabei auf die falschen Menschen. Andererseits stand das Wochenende am Tag von Andrews Verschwinden kurz vor der Tür. Hätte er einen Tag in London verbringen wollen, hätte er dies auch am Samstag oder Sonntag tun können. Und das, ohne seine hundertprozentige Anwesenheitsquote in der Schule zu durchbrechen. Diese könnte unter Umständen sogar wichtig für Andrews Förderprogramme gewesen sein. Manchmal sind die banalen Erklärungen die naheliegendsten. Doch gilt das auch in diesem Fall? Ist Andrews Verschwinden wirklich nur eine Verkettung von außergewöhnlichen Ereignissen, die ihn zu Menschen mit bösen Absichten geführt haben? Oder hatte er in London etwas vor, das ihm wichtig genug war, um seine Anwesenheitsquote zu durchbrechen? Wie ihr in Kapitel 1 gehört habt, hat Andrew im Sommer 2006 an einem zweiwöchigen Ferienkurs für besonders begabte Schüler teilgenommen. Dafür war er zwei Wochen lang an der Universität von Lancaster untergebracht und hat dort an einem Programm teilgenommen. Die Kurse wurden für Schüler zwischen 11 und 16 Jahren veranstaltet. Viele Theorien drehen sich darum, dass Andrew in diesem Camp jemanden kennengelernt haben könnte. Vielleicht eine ältere Person mit bösen Absichten, die über eine längere Zeit das Vertrauen von Andrew erschleichen konnte. Andrew ist in der Woche vor seinem Verschwinden einmal zu Fuß von der Schule nach Hause gegangen. Wäre es möglich, dass er sich schon an diesen beiden Tagen mit einer Person getroffen hat? Das klingt nach einem interessanten Ansatz. Es gibt jedoch einige Dinge, die dagegen sprechen. Allen voran natürlich die Tatsache, dass Andrew niemanden von einem neuen Kontakt erzählt hat und er sehr intelligent war. Das würde dagegen sprechen, dass er schnell Vertrauen zu Fremden fasst. Theoretisch könnte er aber natürlich heimlich mit jemandem Kontakt haben können. Etwa, weil die Person ihm intellektuelle Förderung versprochen hätte oder dergleichen. Doch wie sollte das über den langen Zeitraum von Sommer 2006 bis September 2007 geschehen sein? Andrews Eltern haben absolut nichts dergleichen mitbekommen. Auch seine Schwester Charlotte oder Freunde nicht. Andrew besaß nicht mal ein Handy, mit dem er rein theoretisch mit dieser vermeintlichen Person hätte kommunizieren können. Und die Computer in der Schule und der Bibliothek, zu denen er Zugang gehabt haben könnte, wurden untersucht. Darauf wurden keine verdächtigen Chats oder ähnliches gefunden. Hätte jemand Briefkontakt mit Andrew gehabt, wäre es wohl kaum möglich gewesen, diesen ein Jahr lang zu pflegen, ohne dass Andrews Eltern die Post bemerkt hätten. Immer wieder kehrt man bei der Betrachtung des Falls zu den Konzerten zurück, die am Tag von Andrews Verschwinden und am Montag danach stattfanden. Das Him-Konzert am Montag, drei Tage nach Andrews Verschwinden, wirkt als Ziel weniger wahrscheinlich. Wäre er schon am Freitag mit der Absicht des Konzertbesuchs nach London gefahren, hätte er wohl Kleidung und auch das Ladekabel für seine PSP mitgenommen. Allerdings soll eine Sichtung Andrews in der Oxford Street sich am 17. September zugetragen haben. An diesem Tag war in der Oxford Street auch die Him-Autogrammstunde. Dafür, dass er 30 Seconds to Mars oder Sixth mochte, die direkt am 14. September Konzerte in London spielten, gibt es keine Anhaltspunkte. Außer, dass die Musik letzterer Band oft mit der von Slipknot, einer seiner Lieblingsbands, verglichen wird. Ein geplanter Konzertbesuch könnte zumindest erklärt haben, warum er direkt 200 Pfund von seinem Konto abgehoben hat. Andrew bezahlt allein 31 Pfund und 40 Pence für den Zug nach London. Für das Konzert hätte er sich vor Ort noch eine Eintrittskarte kaufen müssen. Dazu vielleicht noch einen Fanartikel oder irgendetwas anderes. Das Six-Konzert war ein nachgeholter Termin. Auf den ursprünglichen Eintrittskarten war als Konzertbeginn 16 Uhr vermerkt. Wäre Andrew dorthin gegangen, könnte der Konzertbeginn am Nachmittag seine frühe Abreise mit dem Zug aus Doncaster erklären. Es gibt aber keine Beweise dafür, dass Andrew die Six-Show besucht hat. Damals wurde auf Konzerten auch weniger gefilmt oder fotografiert als heute. Sollte er dort gewesen sein, könnte er vor Ort jemanden getroffen haben oder nach dem Ende des Konzerts von jemandem verfolgt worden sein. Dennoch wäre ein 14-jähriger Junge mit dicken Brillengläsern, der noch wesentlich jünger aussah, nicht irgendeinem Konzertbesucher aufgefallen? Bei vielen Veranstaltungen müssen Teenager wie Andrew auch in Großbritannien von Erwachsenen begleitet werden. Da er eher jünger aussah als 14, wäre er Sicherheitspersonal wahrscheinlich früher oder später ins Auge gefallen. Auch beim Kauf eines Tickets hätte er gesehen werden müssen. Am 14. September 2007 fand in London ein weiteres Event statt. Ein YouTube-Treffen am Leicester Square. Dorthin gelangt man mit der U-Bahn von King's Cross aus innerhalb von einer Viertelstunde. In einigen Videoaufnahmen sieht man eine Person, die leichte Ähnlichkeit mit Andrew hat. Andrews Familie geht jedoch nicht davon aus, dass es sich dabei um ihren Sohn handelt. Die Kleidung der Person stimmt nicht mit der überein, in der Andrew am Morgen des 14. September das Haus verlassen hat. Es lässt sich auch nicht eindeutig herausfinden, ob Andrew überhaupt YouTube-Videos geschaut hat. Bekannterweise hat er nur eingeschränkten Zugang zum Internet. Dass vermisste Personen freiwillig untergetaucht sind, ist selten, aber es kommt vor. Auf dem Zweitkanal Insolito Crime News findet ihr beispielsweise ein Video zu einer Frau, die über 30 Jahre lang vermisst und sogar schon für tot erklärt wurde. Sie lebte all die Jahre unter neuem Namen in einer anderen Stadt. Ich verlinke es euch oben in der Infocard. Zumindest sein Elternhaus hatte Andrew am 14. September freiwillig verlassen. Er nahm weder weitere Kleidungsstücke noch das Ladekabel für seine PSP mit. Auch 100 Pfund Bargeld blieben in seinem Zimmer liegen. Die Gostons fragten sich nach dem Verschwinden ihres Sohnes, ob Andrew vielleicht vorhatte, ein neues Leben zu beginnen. Sie ziehen in Erwägung, Andrew habe vielleicht seine Sexualität hinterfragt und sich dafür geschämt. Glennis und Kevin sind sehr aufgeschlossen und haben absolut keine Vorbehalte gegen Homosexualität. Doch vielleicht könnte Andrew aufgrund der Religiosität seiner Eltern das Gegenteil vermutet haben. Er hat jedoch nie mit jemandem über das Thema gesprochen. Und ein paar Monate vor seinem Verschwinden erzählte er seinem Vater von einem Mädchen aus der Schule, für das er schwärmte. Eine von Andrews Lieblingssendungen im Fernsehen war The Fall and Rise of Reginald Perrin, in der der Protagonist seinen Tod vortäuscht, um ein neues Leben beginnen zu können. Kevin sagte einmal in einem Interview, hat er beschlossen, die Reginald Perrin-Sache zu machen und sich neu zu erfinden? Oder gab es etwas, das ihn bedrückte und das er uns nicht sagen konnte? In meinem Herzen glaube ich immer noch, dass sein Verschwinden eine spontane Entscheidung war. Leider lässt diese Theorie auch eine traurige Vermutung zu. Einige Menschen gehen davon aus, Andrew könnte Suizid begangen haben. Aber wirklich niemand, weder Andrews Eltern noch seine Schwester Charlotte, Andrews Freunde oder Lehrkräfte in der Schule, sollen das Gefühl gehabt haben, dass Andrew depressive Verstimmung habe oder sonst irgendwie auffällig gewesen war. Selbstverständlich kann man aber nie wissen, was wirklich in einem Menschen vorgeht. Am 2. August 2008, rund 11 Monate nach Andrews Verschwinden, wird in London ein weiterer Junge vermisst. Der 16-jährige Alex Slowly lebt in Islington. Am Tag seines Verschwindens will er vom Haus eines Freundes zurück nach Islington fahren, kommt dort jedoch nie an. Ein Polizist sagt über seinen Fall, es ist, als wäre er einfach von der Erdoberfläche verschwunden. Nicht nur deshalb wird das Verschwinden von Alex oft mit dem von Andrew in Zusammenhang gebracht. Islington liegt in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof King's Cross, dem letzten Aufenthaltsort von Andrew. Wie er ist auch Alex extrem begabt auf dem Gebiet der Mathematik und besucht bereits College-Kurse. Dennoch hält die Polizei einen Zusammenhang für nicht sehr wahrscheinlich. Für den nachfolgenden Ansatz gibt es keine schriftliche Quelle. Die Theorie wird aufgenommen, weil Andrews Vater Kevin selbst in mehreren Interviews darüber gesprochen hat. Im Juni 2017 soll sich eine Person in Bezug auf den vermissten Fall Andrew Gosten bei der Polizei gemeldet haben. Diese Person wurde in einem sozialen Netzwerk von jemandem angeschrieben, der sich Andy Rue nannte. Andy Rue gab an, sich kürzlich getrennt zu haben und nun Probleme mit Mietzahlungen zu haben und 200 Pfund zu benötigen. Als die andere Person jedoch anbietet, etwas Geld zu spenden, habe Andy Rue geantwortet, er habe kein Bankkonto, da er im Alter von 14 Jahren ausgezogen sei. Hier solltet ihr hellhörig werden. Nicht nur ist Andrew im Alter von 14 Jahren verschwunden. Der Spitzname, den seine Eltern ihm als Kind gegeben hatten, war Andy Rue. Rue war dabei eine Abkürzung für Kangaroo, da er als Kind so hibbelig war. Diese Information ist bis dahin allerdings nie an die Öffentlichkeit gegeben worden. Das Bankkonto, auf dem Andrew zum Zeitpunkt seines Verschwindens seine Ersparnisse eingezahlt hatte, wurde bekanntlich nie wieder benutzt. Wäre es möglich, dass Andrew mindestens 10 Jahre lang entweder freiwillig oder gezwungenermaßen mit einer anderen Person zusammengelebt hat, oder handelt es sich bei dem Chat nur um einen normalen Scam? Die Person, die sich online Andy Rue genannt hat, konnte bis heute nicht von der Polizei ermittelt werden. Im weiteren Verlauf des Chats soll Andy Rue angegeben haben, in Lincoln zu leben und in einem Geschäft zu arbeiten. Doch auch das führt die Ermittlungen nicht weiter. Die Gostens verteilen in Lincoln daraufhin tausende Flugblätter. Doch die Spur erkaltet über die Jahre. Am 11. Januar 2022 gibt es eine überraschende Nachricht. Inzwischen sind mehr als 14 Jahre vergangen, seitdem Andrew Goston den Bahnhof King's Cross verlassen hat und nie wieder gesehen wurde. Es wird bekannt, dass es am 8. Dezember 2021 Festnahmen im Fall Andrew Goston gegeben hat. In London werden im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Andrew zwei Männer in Polizeigewahrsam genommen. Die beiden Männer sind zu diesem Zeitpunkt 38 und 45 Jahre alt. Zu Andrews Verschwinden müssen sie also etwa 24 und 31 Jahre alt gewesen sein. Sie werden verdächtigt, an einer Entführung und Menschenhandel beteiligt zu sein. Der ältere der beiden Männer wird außerdem verdächtigt, explizites Fotomaterial von Kindern besessen zu haben. Die beiden Männer werden aber nach kurzer Zeit wieder freigelassen. Es wird jedoch weiterhin gegen sie ermittelt. Es ist ungewöhnlich, dass sich bezüglich der beiden Verdächtigen seit mehr als einem Jahr nichts getan hat. Andererseits muss die Annahme der Polizei, die Männer hätten wirklich etwas mit Andrews Verschwinden zu tun, sehr standfest gewesen sein. Sonst hätte man im Folgemonat wohl kaum die Öffentlichkeit über ihre Festnahme informiert. Anfang Januar 2023 bezieht die Polizei noch einmal Stellung und bestätigt, dass nach wie vor gegen die beiden Männer ermittelt wird. Es wurden mehrere elektronische Geräte von ihnen beschlagnahmt, deren Auswertung 6 bis 12 Monate in Anspruch nehmen könnte. Es bleibt zu hoffen, dass diese Ermittlungen endlich zu einem entscheidenden Beweis führen und dass Andrews Familie endlich Klarheit über sein Schicksal bekommen kann. Trotz der beiden Festnahmen ist das Schicksal von Andrew Goston noch immer ungewiss. Seine Familie kann die Hoffnung, dass Andrew vielleicht noch am Leben ist, auch heute noch nicht aufgeben. Auf einer Internetseite, die die Familie eingerichtet hat, wendet sie sich mit einem offenen Brief an den Vermissten. Wir alle haben dich seit dem Tag, an dem du uns verlassen hast, so sehr vermisst. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht ständig an dich denken. Du warst immer so witzig, höflich, fürsorglich und intelligent, dass wir deine Gesellschaft verzweifelt vermissen. Das Gleiche gilt für all deine Freunde und die Tausenden von Menschen, die für dich gebetet und uns bei der Suche nach dir geholfen haben. Solltest du dies jemals lesen, vergiss alles, was in der Vergangenheit geschehen ist, und hab bitte keine Angst, mit uns Kontakt aufzunehmen. Es ist uns egal, wo du warst oder welchen Lebensstil du für dich gewählt hast. Wir wollen nur wissen, dass es dir gut geht und dass du in Sicherheit bist. Und wir wollen dir helfen und dich unterstützen, wenn wir können. Wir sind nach wie vor so stolz auf dich, wie wir es immer waren. Und wir lieben dich sehr. Unsere ganze Liebe, Dad, Mom und Charlie. Ich hoffe wirklich sehr, dass die Festnahmen aus dem Januar 2022 zu Ergebnissen führen können. Dass die beiden Männer inzwischen wieder frei, aber immer noch im Fokus der Ermittlungen sind, lässt vermuten, dass noch irgendein Puzzlestück fehlt. Sobald es Neuigkeiten gibt, halte ich euch darüber auf dem Laufenden. Updates zu aktuellen Kriminalfällen werden auf dem Zweitkanal Insolito Crime News hochgeladen. Dort könnt ihr auch weitere Mini-Dokumentationen finden. Die längeren Videos gibt es nach wie vor auf dem Hauptkanal, also hier. Ich würde mich sehr für eure Theorien zum Fall Andrew Goston interessieren. Habt ihr eine Vermutung, was in Andrew vorgegangen sein könnte? Was könnte der 14-Jährige in London vorgehabt haben? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Sollte sie euch gefallen haben, bewertet den Podcast doch gerne und hinterlasst auch gerne ein Abo bei YouTube. Vielen Dank schon einmal im Voraus und ansonsten gibt es wie auch schon am Anfang nicht viel zu sagen, außer dass ich euch einen schönen Tag wünsche. Bis zur nächsten Folge, nächste Woche Montag. Ciao.